Der nächste Vortrag ist auch schon soweit. Ich darf Dimitri Speck ankündigen. Dimitri Speck ist einer derjenigen, der als erstes Goldpreismanipulationen nachgewiesen hat. Das muss man einsinken. Goldpreismanipulationen nachgewiesen und ist Experte im Bereich Gold, Rohstoffe, noch vieles, vieles mehr, hat ein Unternehmen gegründet, Seasonex, das sich mit Saisonalitäten an den verschiedensten Wertpapiermärkten auseinandersetzt. Ich bin wirklich gespannt, was du uns heute, Dimi, alles mitbringst und wünsche dir jetzt viel Spaß und Ihnen vor allen Dingen auch mit Dimitri Speck.
Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen heute darlegen, wie sich das Finanzsystem seit den 60er, 70er, teilweise 80er Jahren entwickelt hat, in welche Fehlentwicklungen es hineingeraten ist, dass diese Tendenz bereits seit 2021 langsam, aber sicher am Drehen ist und welche Basistrends auch für die Geldanlage daraus mit einiger und zum Teil hoher Wahrscheinlichkeit folgen. Ich fange mal an mit der Blase von 1720. Ich gehe also weit zurück, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich Ihnen darlegen möchte, wie Blasen an den Anlagemärkten entstehen. Sie sehen hier, das habe ich errechnet aus den Aktien damals, es gibt tägliche Kurse. Für London war das in 1720, wie sich die Kurse binnen weniger Monate mehr als verdreifacht haben, sich einige Monate dort hielten und dann wieder auf das Ausgangsniveau zurückkehrten. Was jetzt interessant ist auch an dieser Blase, es ist die erste Blase, wo auch klar dokumentiert ist, wie die Kredite damals liefen. Weil in der Aufstiegsphase der Blase haben sich sehr viele Marktteilnehmer und auch sonstige Personen, Handwerker und so weiter, verschuldet, um diese Aktien zu kaufen, haben damit die Kurse hochgetrieben. Das war also kein reales Wirtschaftswachstum oder sowas dahinter stand. Und als die Kurse dann zurückkamen und die Blase platzten, platzten auch die Verbindlichkeiten, die Kredite. Das heißt, die Schuldner konnten die Kredite nicht mehr bedienen, die Forderungen fielen aus und es entstand auch eine Rezession. Und was jetzt diese klassische Blase unterscheidet von dem, was wir heute machen, ist unter anderem, zum einen wird heute versucht, zu starke Kursrückgänge an den Anlagemärkten zu verhindern. Vor allen Dingen aber wird versucht, dass der Liquiditätsrückgang, also das Platzen der Kredite, verhindert wird. Und das bedeutet nichts anderes, als dass diese Kredite heutzutage nach dem Platzen einer Blase noch vorhanden sind und sich sozusagen die nächste Anlagemöglichkeit suchen und dort für eine Blase sorgen. Ich werde Ihnen nachher Beispiele zeigen. Diese Folie hier haben Sie vorhin schon, wenn auch etwas kürzer, im Vortrag von Professor Max Otte gesehen. Es zeigt Ihnen den Wert aller amerikanischen Aktien ab 1885 gegenüber der Jahreswirtschaftsleistung, also dem BIP. Das ist, wenn man so will, das direkteste Maß, um Aktien, um den Wert aller Aktien zu bestimmen, relativ zur Realwirtschaft. Ja? Der linke Kreis, den Sie sehen, zeigt Ihnen 1929 damals die Blase an den US-Märkten. Das Niveau war so 130-140%, was alle US-Aktien zum BIP gekostet haben. Dann kam es zum Crash. Bis 32 verlor der Dow Jones 90% etwa. Und es kam zur Weltwirtschaftskrise. Dann sehen Sie den zweiten Kreis. Das war die Technologieblase 2000. Und Sie sehen bereits, der ist höher. Ja? Also die Technologieblase 2000 hat nach diesem Maß ganz klar die Blase 29 übertroffen. Und danach kamen die Kurse zurück. Und jetzt sehen Sie die aktuellen Stände, der rechteste Kreis aus Ihrer Perspektive. Und da haben wir zwei Spitzen. Das eine ist die Spitze 2021 und das andere ist aktuell. Wir haben also aktuell in den USA wieder das gleiche Kursniveau relativ zum BIP wie 2021. Und Sie sehen, das Niveau ist deutlich höher, als es bei den vorherigen Blasentops war. Ja? Und es ist vor allen Dingen auch deutlich höher als zum Beispiel in den Anfang der 80er oder in den 70er Jahren. Ja? Also es ist 4-5-mal so hoch. Und das ist auch das Potenzial, was die Aktienbewertung, also die Aktien, der Aktienwert relativ zur Wirtschaftskraft nach unten hat. Weil das ist eher ein normales Niveau als das aktuelle. Ja. Und das bitte ich zu bedenken, es ist relativ zur Wirtschaftskraft. Das heißt nicht, dass die Aktien nominal, dass ich damit rechne, dass die Aktien nominal 80% oder so verlieren. Ja, weil es wird meines Erachtens auch eine Inflation dagegen geben. Und auch die Gewinnmarge kann dieses hohe Niveau meines Erachtens nicht rechtfertigen. Die ist zugegebenermaßen höher als in vergangenen Epochen, weil auch die fallen kann. Wenn zum Beispiel die Arbeitnehmereinkommen im Zuge einer Finanzverwerfung steigen, bei Inflationen können die Reallöhne steigen. In den 70er Jahren war das sehr stark der Fall. Ja. Oder auch aus demografischen Gründen könnten die Löhne stark steigen. Also das ist auch keine Rechtfertigung dieses hohen Niveaus.
Professor Dr. Max Otte und sein Expertenteam haben Gold und auch die Goldpreisentwicklung auf Herz und Nieren für Sie geprüft. In unserem exklusiven Gold-Spezialreport enthüllen wir für Sie, wie Sie an der kommenden Goldpreisexplosion teilnehmen können und was der Finanzplatz Liechtenstein sonst noch für Sie zu bieten hat. Laden Sie sich jetzt den kostenlosen Gold-Spezialreport herunter und entdecken Sie, was Gold für Ihr Vermögen alles bedeuten kann.
Das gilt auch global. Was Sie hier sehen, es ist ab 1975 bis 2022 der Wert aller Aktien weltweit gegenüber der Weltwirtschaft, also dem Weltsozialprodukt. Ja, die Folie geht bis 2022. Wir haben vor wenigen Wochen nominell das Hoch der bewährten Marktkapitalisierung aller Aktien von 2021 wieder erreicht. Wir hatten aber seitdem natürlich eine starke Inflation, vor allen Dingen 2022. Und auch die Wirtschaft ist real und vor allen Dingen natürlich dann nominal gewachsen. Wir sind also immer noch weltweit gesehen, global gesehen, unter dem Stand von 2021. Ja. Und auch hier sehen Sie, das ist das höchste Niveau. Insgesamt kann man sagen, was den Aktienmarkt angeht, haben wir das höchste Preisniveau aller Zeiten. Kommen wir zum nächsten großen Markt der Realgüter, das ist der Immobilienmarkt. Hier auch wieder zuerst am Beispiel der USA. Das hier ist der Immobilienpreisindex ab 1992. Und zwar inflationsbereinigt. Sie können hier sehr schön sehen, das ist die erste Blase am US-Immobilienmarkt, die in der zweiten Hälfte der 90er Jahre entstand und die bis etwa 2006 dauerte. Ja, hier ist eben, was ich vorhin sagte, als die Aktienblase, die Technologieblase platzte, verschwanden die Forderungen nicht, wie es beispielsweise 1720 war, sondern die Guthaben haben sich einfach eine andere Anlage gesucht. Und das waren beispielsweise die Immobilien in den USA. Und 2006 hatten wir dann das höchste Niveau inflationsbereinigt in den USA. Es dauerte ein bisschen länger. Immobilienpreise bewegen sich nicht so schnell. Dann kam es zur Finanzkrise 2008. Die Preise fielen. Und damals drohte bereits, Sie werden sich wahrscheinlich erinnern, wirklich auch ein Zusammenbruch des Finanzsystems. Das wurde unter anderem dadurch verhindert, dass man die Zinsen auch im langfristigen Bereich ja auf 0% gesenkt hat und teilweise drunter. Ja, und das hat auch einen wichtigen Grund. Auf jeden Fall fielen auch dann die Forderungen nicht aus. Und so konnte hier erneut eine Blase entstehen am US-Immobilienmarkt. Und wie Sie hier sehr schön sehen, 2021, das ist die Spitze, aber auch aktuell stehen die Immobilienpreise inflationsbereinigt in den USA im Unterschied zu Deutschland beispielsweise sehr hoch und deutlich höher noch als 2006. Ja, also wir haben auch am Immobilienmarkt in den USA, es ist der zweitgrößte der Welt, wie Sie gleich sehen werden, eine Blase. Und jetzt kommen wir zur größten Teilblase, der aktuellen größten Blase aller Zeiten, wie ich es nenne. Das ist die chinesische Immobilienblase. Stand 2022 waren die chinesischen Immobilien, wie Sie hier sehen können, insgesamt deutlich teurer. Also deren Marktwert war deutlich höher als der US-Immobilien, die, wie Sie eben gesehen haben, ja auch in einer Blase waren. Ja. Jetzt, wie Sie alle wissen, ist die chinesische Volkswirtschaft nicht deutlich größer als die amerikanische, sondern je nach Maßstab ist sie in etwa so groß wie die amerikanische. Also hier haben wir tatsächlich die größte Blase, größte Teilblase in der derzeitigen Blasenlandschaft. Ja, und in anderen Ländern gibt's auch Blasen. Also nicht alle Immobilienmärkte sind in einer Blase, muss man sagen, aber eben die wichtigen. Ja. Und in China war es eben jahrelang so, dass Immobilien ausschließlich, zum Teil ausschließlich zur Geldanlage gekauft wurden. Ja, man hat sich also verschuldet, man hat einfach dort Geld angelegt, weil die Anleger davon ausgingen, die dann zu einem höheren Preis verkaufen zu können. Das Ergebnis waren zum Teil total sinnlose Immobilienprojekte, sogenannte Geisterstädte. Und das sind natürlich alles auch Fehlinvestitionen. Ja, das sind dann Wohnimmobilien für zehntausende Menschen, in denen praktisch niemand wohnt. Wir haben also eine richtige Blasenmentalität auch. Denn mit steigenden Preisen, und davon sind wir alle letztlich betroffen, wenn wir immer wieder beobachten können, dass zum Beispiel, wenn die Aktienmärkte zurückkommen, dass nach einer gewissen Zeit sie wieder steigen werden, wir können das über viele Jahre beobachten, dann ändert das unsere Mentalität. Und die Spekulationsbereitschaft steigt. Wie man das messen kann, das habe ich hier mal versucht darzulegen. Das ist in den USA das Volumen aller Wertpapierkredite, ja, also letztlich spekulativer Wertpapierkäufe, gegenüber dem BIP ab 1959. Und Sie können hier sehen, dass bis Mitte der 90er Jahre dieses Volumen so zwischen 0,3 und 0,9% zum BIP schwankte. Und seitdem stieg diese Spekulationsbereitschaft. Und das konnten Sie vorhin auch bei der Marktkapitalisierung sehen. Also, dass wir dieses exzessive Blasenniveau sozusagen erreicht haben, begann Mitte der 90er Jahre, übrigens zeitgleich mehr oder minder mit dem Beginn der Goldpreisdrückung, meines Erachtens besteht da ein Zusammenhang. Und heute haben wir eine Spekulationsbereitschaft mit etwa 3,5% gemessen an den Wertpapierkrediten zum BIP, was ja sieben bis achtmal so hoch ist wie eben vor 1995. Das heißt, die Anlagemärkte, die Anleger sind von einer Grundüberzeugung getragen, dass Krisen überwunden werden, dass Aktienkursrückgänge überwunden werden, dass es tendenziell immer aufwärts geht. Ja, und das regt eben auch die Spekulationsbereitschaft an. Und eine Folge dieser hohen Spekulationsbereitschaft ist dieses Instrument. Das ist der Kursverlauf des Bitcoin in logarithmischer Skalierung. Je nachdem, wo man den Anfangskurs nimmt bei Bitcoin, sind es ein Kursgewinn von 146 Millionen Prozent. Ja, das ist also schon eine Hausnummer, muss man ehrlich sagen. Das ist der zweitstärkste Kursgewinn aller Zeiten und der hat länger gedauert, war der von Coca-Cola, ein Unternehmen immerhin, das etwas produziert, wie man auch immer dazu stehen mag. Und Bitcoin stieg 100-mal so stark prozentual. Ja, also auch hier kann man sehen, wenn die Spekulationsbereitschaft hoch ist, ja, dann wird eben auch in sowas gekauft und sehr stark in die Höhe getrieben. Und was Sie hier vielleicht auch beachten sollten, ist, dass in den letzten Jahren letztlich kein Anstieg mehr erfolgte. Also die Kurve flacht sich doch sehr stark ab. Das Höchstniveau von 2024 lag nur noch knapp über dem von 2021. Also es gibt anscheinend immer noch Anleger, die erwarten, dass sozusagen weitere 146 Millionen Prozent Kursgewinn eintreten werden. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Also, Sie haben gesehen, global gesehen sind die Aktien relativ zur Realwirtschaft so teuer wie noch nie, das kann man definitiv sagen. Wir können es auch global sagen für die Immobilienpreise. Lediglich lokal gab es natürlich schon höhere Bewertungen. Wir können eine hohe Spekulationsbereitschaft sehen. Ja, und das muss man einfach als die größte Blase aller Zeiten bezeichnen, an den Anlagemärkten. Und wann begann sie zu entstehen? Je nachdem, wie man misst. Spätestens 1982 mit dem Beginn der Aktienhorse, wenn man Immobilienpreise nimmt, schon früher. Wenn man die Finanzierung nimmt, und darauf komme ich jetzt zu sprechen, noch früher. Denn Blasen entstehen, wie Sie am Anfang gesehen haben, natürlich durch Liquidität. Es muss Liquidität geschaffen werden oder gewechselt werden, sofern man die Anlage von woanders abzieht. Nur so können Blasen entstehen. Das haben Sie bei der Südseeblase gesehen. Und jetzt zeige ich Ihnen diese Kurve hier. Das ist die Gesamtverschuldung der Welt, des Globes zum Weltsozialprodukt. Also die Verschuldung nicht nur der Staaten, sondern auch der privaten Haushalte und der Unternehmen, nicht aber der Banken, die die Kredite ja als Intermediäre nur weiterleiten, gegenüber der Realwirtschaft, wenn man so will. Ja. Ab 1950. Das ist meines Erachtens die wichtigste Kurve, um das Finanzsystem und auch die Blasenentstehung zu verstehen. Es wird ja oft behauptet von Ökonomen und auch von Politikern, dass der Schuldenstand unwichtig sei. Man könnte sich ruhig verschulden, wenn es in der eigenen Währung wäre. Ja, das ist ja auch die Standardbegründung, weshalb Politiker gerne Schulden machen. Ich zeige Ihnen, an zwei Beispielen werde ich Ihnen heute zeigen, dass dem nicht so ist. Ja, als ich diese, und das ist wirklich, war sogar vor einiger Zeit eine absolute Sondermeinung. Ja, als ich diese Kurve das erste Mal erstellt habe, gab es sie noch nicht. Mittlerweile hat die BIS, der IIF und der IF und der Währungsfonds, der Internationale, ähnliche Kurven erstellt. Und was Sie hier schön sehen, ist, dass von Mitte der 60er Jahre die Kurve um die 100% lag. Ja, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg Währungsreformen in Deutschland, Hyperinflation in Japan und Ähnliches, wo der Schuldenstand auf ein erträgliches Niveau eben dann in die 50er Jahre hinein startete. Und seitdem steigt er sukzessive und seit Anfang der 80er relativ stark. Wir haben mittlerweile ein Niveau von etwa 250% Schuldenstand zur Weltwirtschaftsleistung und damit mehr als das Doppelte zu der Zeit bis 1980 und mehr als das Zweieinhalbfache zu der Zeit bis Mitte der 60er Jahre. Ja, das ist also, das ist die Liquidität, die die Preise an den Anlagemärkten sozusagen auf das globale Niveau getrieben hat. Denn Schuldenstand bedeutet ja umgekehrt, dass irgendjemand auch die Guthaben oder die Anleihen, also die finanzielle Forderung, die verbriefte finanzielle Forderung dagegen hat. Ja, und die wechselt sozusagen von einer Anlageklasse zur nächsten oder treibt dann alle in die Höhe. Und das ist eben das, was wir sind. Und jetzt lege ich Ihnen mal anhand eines einfachen Rechenbeispiels dar, wieso der Schuldenstand relativ zur Wirtschaftsleistung nicht irrelevant ist, wie oft behauptet wird, sondern eine ganz wichtige Größe. Und ich zeige Ihnen das anhand dessen, was für den Zinsendienst ausgegeben werden muss, was wiederum für die Inflationsbekämpfung von Bedeutung ist. Das Rechenbeispiel ist ganz einfach gehalten. Beim 100-prozentigen Schuldenstand zum BIP bedeutet nominal 5% Zins, dass 5% der Wirtschaftsleistung, also das kann eine Volkswirtschaft ohne weiteres leisten, für den Zinsendienst aufgebracht werden muss. Ja? Wenn man jetzt mehr hat, zum Beispiel 300% Schuldenstand, dann müssen es schon 15% sein. Ja? Wir sind bei über 250%. Ja? Und wenn Sie sich zurückerinnern oder vielleicht gelesen haben, wurde die Inflationswelle der 70er Jahre, da gab es drei Inflationswellen, die Inflation wurde final besiegt durch Leitzinsen in der Größenordnung von 15-20%. Aber damals war der Schuldenstand viel niedriger. Wenn Sie das heute machen würden, bei 250% Schuldenstand, 15% oder auch nur 10% Zins, dann ist jede Volkswirtschaft überfordert. Das heißt, wenn die Zinsen so hoch wären, könnten sie nur durch neue Defizite und neue Schulden eben bedient werden, was dann wiederum von der Seite die Inflation anheizen würde. Oder anders gesagt, wie Anfang der 1980er Jahre wäre heute eine Inflation nicht mehr besiegbar. Ich zeige Ihnen jetzt anhand der Zinsen nochmal, auch von der Finanzierungsseite, wie extrem die Lage des Weltfinanzsystems ist. Sie sehen hier eine sehr, sehr lange Zinszeitreihe, nämlich ab 3000 vor unserer Zeitrechnung bis aktuell. Und ab etwa 1500 erkennen Sie ein Zinsniveau von etwa 4%. Ja. Das ist das Zinsniveau, das sich einstellt letztlich, wenn man einfach die Kapitalanlage mit anderen Anlagen vergleicht. Ja, also die Kapitalanlage in festverzinslichen Wertpapieren, zum Beispiel mit der Mietrendite oder was anderem, muss es hier irgendwie eine sinnvolle Ausgewogenheit geben und es ergibt sich ein Zins von ungefähr 4%. Dann sehen Sie, das stieg dann an bis Anfang der 80er. Das war diese Inflationsphase. Und dann fielen die Zinsen und wurden auf 0% und teilweise drunter gedrückt durch die Zentralbanken. Ja, auch das zeigt Ihnen, wie extrem unser Finanzsystem derzeit ist anhand des hohen, wegen dieses hohen Schuldenniveaus. Ja, wenn 0% Zinsen wurden ja nur nötig, ja, auch wenn es so nicht kommuniziert wurde von den Zentralbanken, weil die Schulden so hoch waren. Die Schuldner konnten den Zinsendienst nur leisten, ja, wenn die Zinsen niedrig sind. Nun würde man rational argumentieren oder sich wünschen wollen, wenn man schon die Zinsen auf 0% drückt und die Sparer enteignet, dann sollten die Schuldner sich wenigstens auch entschulden und diese Gelegenheit nutzen. Aber wie Sie vorhin gesehen haben, ist der Schuldenstand trotz so niedriger Zinsen weiter gestiegen. Und zwar nicht, und zwar ob paradoxerweise, wenn man so will, weil zwar haben die 0% Zinsen den Schuldnern die Möglichkeit gegeben, zu tilgen, ja, aber umgekehrt wurden sehr viele neue Schulden aufgenommen. Und sowohl in der Privatwirtschaft, beispielsweise für Aktienrückkäufe in den USA oder für Immobilienkäufe bei uns oder bei Staaten, ja, die sich verschuldet haben, die haben die Niedrigzinsen einfach ausgenutzt. Und damit wurde die 2010er-Phase mit ihren Nullzinsen nicht dazu genutzt. Das wäre meines Erachtens die letzte Möglichkeit gewesen, den Schuldenstand zurückzuführen auf, wenn man so will, natürliche Weise, wenn auch mit teilweise Enteignung der Sparer, sondern sie führte zu einer weiteren Entschuldung. Ja? Und Sie können anhand dieser Kurve noch eins ersehen, nämlich, dass wir am Ende der größten Blase aller Zeiten angelangt sind. Ja? Weil der Nullzins war nötig, um sie am Leben zu erhalten. Und jetzt steigen die Zinsen. Wir sind in einem neuen Marktumfeld. Steigende Zinsen, steigende Inflationsraten. Also es gibt viele Schulden. Und was Sie als Anleger natürlich berücksichtigen sollten, Schulden bedeutet immer auch Guthaben. Ja? Und wenn das Volumen der Schulden abnehmen sollte, relativ zur Wirtschaftskraft, wird auch das Volumen der Guthaben abnehmen. Wenn wir also von 250% aktuell auf 200% in 10 Jahren oder 150% in 10 Jahren kommen sollten, dann bedeutet es, dass Guthaben real entwertet werden. Und zwar mehr als das, weil ja auch neue Kredite geschöpft werden und neue Guthaben damit. Ja? Also Bankguthaben sind in einem inflationären Umfeld, das droht, da komme ich noch drauf, stark gefährdet. Und was vielleicht bemerkenswert ist, es ist in der Mentalität der Anleger noch nicht angekommen, dass wir in einem inflationären Umfeld sind. Sie können sich vielleicht medial daran erinnern, wie es war, als erste Banken angefangen haben, in der Niedrigzinsen- bzw. Negativzinsphase Guthaben von über 1 Million beispielsweise mit einem Strafzins von 0,5 Prozentpunkt oder so zu besteuern oder eben zu belegen. Das war ein kleiner medialer Aufschrei. Jetzt hatten wir eine Inflationsrate von um die 10% im Jahr 2022. Die Sparer wurden auch entsprechend radikal enteignet. Und medial tat sich nichts und auch kaum ein Sparer hat sich irgendwie beschwert. Also die Mentalität ist immer noch so, wie es in der ganzen Zeit von 1980 bis 2021, sage ich mal, mit ihren fallenden Renditen und steigenden Anlagepreisen. Wir sind noch nicht, es ist noch nicht verstanden worden, dass wir in einem inflationären Umfeld jetzt sind. Wie kann ein Schuldenabbau stattfinden? Ich erwähne die ganze Zeit Inflation. habe aber vorhin auch den Klassiker genannt bei der Südseeblase, das ist die Deflation. Und zwar Deflation nicht einfach im gewöhnlichen Sinne, dass die Preise zurückgehen. Preisrückgang ist eigentlich ungefährlich, sondern Deflation in dem Sinne, dass die Forderungen ausfallen, also dass die Schuldner den Schuldendienst nicht leisten können und deren Forderungen beziehungsweise die Banken, die dahinter stehen und die Guthaben, die dort repräsentiert sind, ausfallen. Eine solche Deflation halte ich für unwahrscheinlich. Und zwar, weil seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre ganz klar die Politik und auch die Geldpolitik in diesen Fällen an irgendeiner Stelle einspringt und die Forderungen eben absichert. Das bedeutet aber umgekehrt nach meinem Dafürhalten Inflation. Und ich habe immer mal wieder gehört von Leuten, gerade von Leuten, die eine Deflation befürchten, dass eine Inflation gar nicht an Schulden könne. Das kann sie aber sehr wohl. Ich zeige Ihnen hier einfach ein Beispiel. Sie sehen hier in Schwarz, das ist die Zeit von Mitte der 40er bis Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts. In Schwarz sehen Sie die Schuldenquote der USA, also die Staatsschulden relativ zum BIP. Und in Blau sehen Sie die Inflationsrate und in Orange den Zins, der damals gezahlt wurde. Ja. Und es gab damals zwei Inflationswellen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Sparer wurden natürlich entsprechend enteignet, weil der Zins deutlich niedriger sah. Die orange Kurve unter der blauen. Sie können aber auch sehen, dass die schwarze Kurve doch deutlich gefallen ist. Also Inflation kann, zumindest wenn sie überraschend kommt und die Sparer sich quasi nicht wehren können, deswegen Inflationswellen, kann zu einer Entschuldung führen. Ja. Aber, hier mehrere Abers, es wird nicht so gemütlich werden in meinen Augen, nach meiner Erwartung, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Zum einen war damals der Schuldenstand niedriger, zum anderen hatten wir Faktoren, die wir heute nicht haben. Zum Beispiel, dass eine Kriegswirtschaft, und zwar eine echte Kriegswirtschaft, wo wirklich ein hoher Anteil des BIPs fürs Militär verwendet wurde, auf eine zivile Wirtschaft umgestellt wird, was natürlich sehr vorteilhaft ist für die Wirtschaft. Und andere Faktoren, auch demografisch und so weiter, die in den 50er Jahren ja regelrecht zu einem Boom führten, die haben wir heute nicht mehr. Ja, also aus diesen Gründen wird die Entschuldung durch nicht so leicht sein, durch so relativ kleine Inflationswellen wie damals. Dass Inflation oft in Wellen kommen, möchte ich auch anhand eines zweiten Beispiels zeigen. Das sind die 70er Jahren, da waren es drei Inflationswellen, die habe ich hier Ihnen aufgezeigt. Ja. Wir haben jetzt gerade die erste mit ihrem Höhepunkt 2022, sind jetzt in etwa in einem Wellental. Ich rechne jetzt mit weiteren Inflationswellen. Es gibt natürlich noch eine Entschuldungsmöglichkeit. Das sind nicht Inflationswellen, die höher sein müssten als in den 70er Jahren, um wirklich zu einer nennenswerten Reduktion des Schuldenstandes zu führen. Es gibt auch die Hyperinflation, die ist einfach radikal. Ja. Zu einer Hyperinflation kommt es natürlich nicht so leicht. Dazu muss wir haben etablierte Systeme, die das eigentlich verhindern. Man muss aber auch sehen, dass die Politik in den letzten Jahren zunehmend dazu neigt, Regeln zu missachten, sage ich mal. Ja, das kann man an vielen Beispielen sehen, von der Euro-Krise angefangen, über die Finanzmarktkrise und so weiter. Also was als etablierte Regel galt, gilt plötzlich nicht mehr. Und wenn wir einen schlechten Politiker haben, so wie rechts unten, das ist von Venezuela der, dann können wir halt in eine Hyperinflation rutschen. Also mit richtig hohen Inflationsraten. Früher hätte ich das ausgeschlossen. Mittlerweile denke ich, dass auch in Europa und auch in den USA Politiker im Amt sind, die ähnlich kompetent sind wie der Herr, da rechts unten. Und bin nicht mehr so optimistisch. Ich halte eine Hyperinflation weiterhin nicht für wahrscheinlich, würde sie aber jetzt nicht mehr ausschließen. Rechts oben sehen Sie übrigens Zimbabwe. Ja, und eine Hyperinflation entschuldigt radikal und dann kann man auch komplett sofort neu anfangen. Das ist der Vorteil der Hyperinflation. Ja, aber der Nachteil ist halt, dass jeder enteignet ist und dass es auch ziemliche Verwerfungen gibt und dass dieser Neustart auch sehr schwierig ist, weil das Vertrauen gewonnen werden muss. Ich hatte Ihnen vorhin einen Grund gesagt, weshalb der Schuldenstand relativ zum BIP nicht irrelevant ist. Und ich zeige Ihnen jetzt, das war das mit den Zentralbanken, dass der Zins einfach nicht beliebig angehoben werden kann, weil der Zinsendienst nicht geleistet werden kann. Ich zeige Ihnen jetzt noch einen zweiten Grund, weshalb der Schuldenstand von Relevanz ist. Und auch dieser Grund ist tendenziell inflationär. Sie sehen hier unten den Geldkreislauf, also beispielsweise den Güterumschlag gegen, also vom BIP, oder sagen wir, wenn man auf eine Person oder auf einen Haushalt abzieht, der verdient, was weiß ich, der Haushalt 3.000 Euro im Monat und gibt das aus. Und oben sehen Sie die Ersparnisse im Stausee. Ja, also das Schuldenniveau, was gleich groß ist. Und was wir jetzt haben ist, wenn der Stausee sehr voll ist, es ist sehr schwer, diesen Stausee anzufüllen in der Volkswirtschaft, also Ersparnisse zu bilden. Es dauert viele Jahre in der Regel. Und es kann aber sehr schnell passieren, dass diese Ersparnisse ausgegeben werden. Ja. Und was wir haben, ist einfach ein Stausee, der sehr voll ist, im Verhältnis zu den 60er Jahren eben mehr als doppelt so voll. Das heißt, es können mehr als doppelt so viel finanzielle Forderungen in Umlauf geraten, als dies in den 60er Jahren möglich war. Das heißt, es kann eine Inflation auch dadurch entstehen, dass ein Entsparen stattfindet. Und das ist typischerweise dann der Fall, wenn entweder das Vertrauen ins Währungssystem schwindet, ja, dann gibt man einfach das Geld aus, was man hat. Bei einer richtigen starken Inflation kauft man egal was. Ja. Aber was hält diesen Stausee in der Balance? Das war eben auch der Zins. Wenn der Zins oberhalb der Inflationsrate ist, dann bleibt das Geld im Stausee. Dann haben die Sparer keinen Grund, ihr Geld auszugeben. Also da haben wir wieder das, was ich vorhin bei den Zentralbanken sagte. Also das hohe Schuldenniveau bedeutet auch, dass wir viele Guthaben haben, die in Umlauf geraten könnten. Und das ist eine Art aufgestauter Inflation. Es ist nicht eine aufgestaute Inflation wie beim Gütermangel in der DDR, sondern eine aufgestaute Inflation, weil sehr viel Guthaben gespart wurden, teilweise auch durch staatliche Manipulation. Zum Beispiel, dass Pensionskassen und andere gezwungen werden, in festverzinslichen Wertpapieren zu investieren. Was bedeutet Inflation? Nur damit Sie es nochmal optisch sehen. Es bedeutet ganz einfach, dass Ihr Geld weniger wert hat. Also hier zum Beispiel 30% Inflation, das ist die zweite Kurve von unten in lila, bedeutet, dass nach 9 Jahren noch 10% da ist. Ja. Und 30% Inflation hatten wir in der Türkei zum Beispiel deutlich mehr. Das ist nicht außer Reichweite in den kommenden 10, 15 Jahren. Es könnten auch deutlich mehr werden. Was bedeutet Inflation für die Aktienmärkte? Das ist der S&P inflationsbereinigt von 1968 bis 2000. Er hat sich mehr als halbiert. Ja, es hat also bis Mitte der 90er Jahre gedauert, bis er das inflationsbereinigte Kursniveau von 68 überschritten hat. Ja. Also Inflation bedeutet für die Aktienmärkte, insbesondere für hochbewertete Aktienmärkte wie den der USA, nichts Gutes. Kommen wir zur nächsten Anlageklasse. Gold. Was macht Gold zur eigenen Anlageklasse? Es ist nicht beliebig vermehrbar, hat also einen Inflationsschutz. Es kann nicht pleite gehen. Es ist staatenunabhängig und es ist liquide. Das ist ein Unterschied zu Aktien und Immobilien. Das macht Gold zu einer eigenständigen Anlageklasse und zu einem direkten Wettbewerber der Währungen, die eben durch Inflation am stärksten gefährdet sind. Kommen wir zu den Zentralbanken. Sie sehen hier den Anteil des Goldes ab 1880 an den Zentralbankreserven. Traditionell war dieser Anteil immer in der Größenordnung von 90%. Das ist die traditionelle Reserve der Zentralbanken. Und Sie können hier schön sehen, dass im Zuge des Zweiten Weltkrieges, als die USA sozusagen der größte Goldhalter der Welt wurden, der Dollar allmählich hier das Gold abgelöst hat. Und der Goldanteil sank auf um die 10%. Und mittlerweile ist er wieder gestiegen. Diese Folie ist nicht alt, aber durch den Goldpreisanstieg und das verzögerte Berichten des Goldanteils bei den Zentralbanken ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass er jetzt schon bei knapp 20% oder so liegen sollte. Ja. Wieso werden die Zentralbanken, wieso kaufen die Zentralbanken Gold und wieso werden sie weiterhin Gold kaufen? Das ist zum einen, Zentralbanken haben wenig Alternativen. Ja, sie können Aktien und ähnliches, Immobilien nicht kaufen, sie brauchen ja was Liquides. Was sie traditionell noch kaufen, sind Währungen, vor allen Dingen den Dollar. Nun ist der Dollar, was bedeutet eine Dollar-Devisenreserve volkswirtschaftlich? Bedeutet nichts anderes, als dass die Amerikaner Güter importieren und Schuldverschreibungen dafür hergeben. Das machen sie seit den 60er Jahren und haben die letzten Jahrzehnte ein Leistungsbilanzdefizit dadurch von etwa 3% oder was gehabt zum BIP. Das heißt nichts anderes, wenn man diese Ziffer gegenüber den Waren, der Warenproduktion, es gibt ja noch die Dienstleistungen, setzt, dass etwa 15% aller Waren, die in den USA verkonsumiert und investiert werden, einfach durch Schuldverschreibungen bezahlt werden oder wurden. Ja. Mittlerweile ist die US-Auslandsverschuldung Größenordnung 15, 20 Billionen. Und die USA werden natürlich niemals etwas werthaltiges Güter in diesem Volumen zurückliefern. Das heißt, für die USA, sobald sich das Finanzsystem ändert, ist es für die USA interessant, diese Guthaben im Ausland zu entwerten durch Inflation. Ja, weil Ausländer geschädigt werden, Inländer auch, aber vor allen Dingen Ausländer. Das heißt, insbesondere die USA werden, wenn sie ihre Weltmachtvorherrschaft aufgeben sollten, ja, oder aufgeben müssen, für eine Inflation plädieren. Das ist für sie interessant, ökonomisch. Ja. Und weshalb kaufen Zentralbanken noch Geld? Das sind natürlich die Sanktionen. Ja, also wir haben Sanktionen gegen Russland, 300 Milliarden. Jetzt überlegt sich der Saudi oder der Chinese oder sonst was natürlich, das kann uns auch passieren. Also kaufe ich keinen Dollar mehr. Was soll ich stattdessen kaufen? Euro geht auch nicht. Die kleineren Währungen gehen auch nicht. Der chinesische Yuan geht eigentlich auch nicht. Also kaufen Sie Gold. Das heißt, was Sie hier sehen, dass die Zentralbanken Gold kaufen, das ist ein Trend, der noch viele Jahre anhalten dürfte und der dem Goldpreis eine massive Stütze gibt. Aber auch Privatanleger werden natürlich und Vermögensverwalter zunehmend auf Gold aufmerksam. Sie sehen hier in logarithmischer Skalierung den Goldpreis ab den 70er Jahren. Ich rechne, Sie sehen, dass der damals in zwei Wellen stattfand. Wir hatten eine Welle von 2001 bis 2011. Es ist also zeitlich viel langsamer, aber prozentual durchaus vergleichbar. Und jetzt hat die zweite Welle begonnen. Und ich rechne damit, dass die noch einige Jahre andauert. Also durchaus 10 Jahre kann das ausmachen. Und zu einem deutlich höheren Goldpreis führen wird. Kommen wir zu Silber. Sie sehen hier ab 1915 das Verhältnis des Goldpreises zum Silberpreis. Wenn die Kurve hoch ist, ist also der Goldpreis hoch relativ zum Silber und der Silberpreis günstig. Ich habe hier zwei Kreise eingezeichnet, das war einmal 1980 und einmal 2011. Ja, da war dieses Verhältnis deutlich tiefer. Also Silber stieg prozentual oder war prozentual deutlich teurer, als es jetzt ist, relativ zu Gold. Und wenn Sie bedenken, Silber ist im Unterschied zu Gold in einem viel geringeren Ausmaß Wertaufbewahrungsmittel. Ja, und das bedeutet, dass die ganzen Goldbestände, die oberirdischen Goldbestände bei einem Kursanstieg des Goldes zum Beispiel von 100 oder 200%, ist für einige Goldhalter das natürlich interessant, hier Gewinne mitzunehmen. Das geht bei Silber nicht in dem Ausmaße, weil einfach viel weniger Silber unterirdisch gelagert wird, auch zu den Umlaufgrößen, also zur Produktion und Verbrauch. Deswegen neigt Silber in Edelmetallhorsten, wenn eine Euphorie aufkommt, eben dazu, prozentual stärker zu steigen. Damit rechne ich auch jetzt wieder in dieser Edelmetallhorste, ganz gleich, ob in 2 oder 4 Jahren oder in 8, ja, dass Silber prozentual stärker steigt, deutlich stärker. Das würde auch bedeuten, dass die Euphorie in den Markt kommt. Und wenn Sie sich dieses Verhältnis anschaut, das kann also ein Faktor 2 ausmachen, kann ein Faktor 4 ausmachen, also eine ganze Menge. Kommen wir zu ein paar technischen Punkten. Das ist der saisonale Trend von Gold. Gold hat ähnlich wie die Aktienmärkte einen saisonalen Trend. Das heißt, es ist der typische jahreszeitliche Verlauf. Das ist also kein normaler Chart, wie Sie ihn kennen. Ich habe Ihnen hier mit rotem Kreis den aktuellen Zeitpunkt eingezeichnet. Und so ab Mitte Dezember ist also ein relativ guter Zeitpunkt, um Gold zu kaufen. Ab Mitte Dezember bis in den Februar hinein steigt Gold typischerweise saisonal. Ich zeige Ihnen jetzt Silber. Da ist es noch viel extremer. Ja, Sie können hier sehen, dass es praktisch die gesamten Gewinne von Mitte Dezember im Mittel wohlgemerkt bis Mitte Februar stattfinden. Wenn Sie also Silber kaufen sollten, dann tun Sie das unbedingt vor Mitte Dezember. Ja. Der Grund, weshalb das bei Silber so ist, liegt, Silber ist, wie schon erwähnt, eben nicht nur ein Anlagemetall, sondern auch ein Verbrauchsmetall. Und die Industrie hat die Bücher frei nach dem Jahreswechsel und die Industrie hat auch die Planungen gemacht, wie viel sie Silber kaufen, und die Käufer in der Industrie kaufen anscheinend dann zu diesem Zeitpunkt. Sie kennen vielleicht den Anlagezyklus, den Turn-of-the-Month-Effekt bei Aktien. Ich zeige Ihnen hier den typischen Verlauf des Goldpreises im Monatsverlauf. Sie sehen also den mittleren Verlauf des Goldpreises, abhängig vom Tag im Monat. Links ist der Monatswechsel. Da können Sie sehen, dass in den ersten Tagen nach dem Monatswechsel der Goldpreis typischerweise stark kauft. Also nächste Empfehlung, kaufen Sie Gold vor dem Monatswechsel. Kommen wir zu anderen Anlageklassen. Was Sie hier sehen, bezieht sich auf den Dollar und die Zeit von 1920 bis 2020, also 100 Jahre, das ist eine Studie. Und es zeigt Ihnen die inflationsbereinigten Renditen in Phasen einer Inflation von mehr als 5%. Ja, wie gesagt, ich rechne mit einer Inflation, zu einer deutlich stärkeren sogar, als sie historisch üblich war. Sie können hier sehen, was steigt in solchen Phasen. Das sind Energierohstoffe, Basismetalle, Rohstoffe allgemein, Gold, Agrarrohstoffe und Goldminen. Ja, also der Rohstoffsektor und Gold. Was steigt nicht? Das sind Immobilien. Das sind natürlich Anleihen und das sind viele Aktien aus anderen Sektoren. Das gilt für die USA wohlgemerkt. Ich möchte das auch nicht verallgemeinern. Es gibt durchaus global gesehen Länder, die nicht in einer Blase sehen, wo die Aktienbewertungen völlig sinnvoll sind. Ja. Aber Sie können hier schon einen Eindruck davon bekommen, welche Werte steigen werden. Das sind Vergangenheitswerte. Ich möchte ein bisschen adjustieren. Einmal Gold. Meines Erachtens wird Gold deutlich stärker steigen. Ja, es wird auch stärker steigen als die Inflationsrate. Viele Leute behaupten ja, dass der Goldpreis sozusagen bloß einfach den Wert sichert. Nein, es werden viele Mittel in Gold hineinfließen. Und da wir eben sehr viele Mittel haben, wie Ihnen die Kurve des Schuldenstandes gezeigt hat, wird der Goldpreis prozentual deutlich stärker steigen. Auch bei den Energiewerten, die hier nicht hervorstechen, sonderlich Energieaktien, rechne ich mit einem stärkeren Anstieg als hier dargelegt. Der Grund ist unter anderem eben Unterinvestition in diesen Sektor und auch gute Bewertung. Damit komme ich zum Ende. Kurz zu meiner Person. Links unten sehen Sie mich zusammen mit Deutschlands bekanntesten Devisenspekulanten Uli Hoeneß, als ich einen Preis bekam für im Fondsmanagement. Daneben mit Larry Williams, Vortrag war das in New York. Larry Williams, Williams R., kennen Sie vielleicht, Bereich technische Analyse. Oben links sehen Sie einen Screenshot meiner Webseite seasonex.com. Falls Sie sich für Zyklik, Saisonalität interessieren, kann ich Ihnen die ans Herz legen. Dann geheime Goldpolitik ist mein Titel, wo ich eben der Goldpreismanipulation hinterherlaufe und die gut belege und sehr viel anderes schreibe. Und größte Finanzblase aller Zeiten ist sozusagen das Thema, das ich hier in diesem Vortrag angesprochen habe. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht, wünsche Ihnen alles Gute und natürlich, wir sind hier unter Anlegern, auch einen guten Anlageerfolg.